Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Folge, was mich bewegt. Und heute mit einem kleinen Novum, muss man sagen, denn ich bin alleine. Ja, Yannick sitzt mir nicht gegenüber, niemand sonst aus der Redaktion. Feiertag, Brückentag, während der Aufnahme einfach kein anderer da. Ich bin da, mit mir müsst ihr Vorlieb nehmen. Ich werde natürlich dann heute nicht sozusagen mit mir selbst irgendwie meine eigene Meinung diskutieren und mir ein Thema rausgreifen, so wie wir das sonst machen. Das wäre vielleicht nicht so spannend für euch zum Zuhören. Stattdessen habe ich mir aber mal überlegt, okay, es ist eigentlich in der vergangenen Woche eine ganze Menge passiert. Nicht nur aus unserem eigenen Blick, was vielleicht unser Magazin Automotive IT angeht, dazu komme ich später, aber auch die ein oder andere Branchennews ist ja durchaus wieder dabei gewesen, die von einer gewissen Relevanz und einer gewissen Größe ist. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir heute an diesem Montag einfach mal einen kleinen, sagen wir mal, News Roundup, die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Ich werde heute nochmal auf die Partnerschaft von Hyundai mit Waymo schauen. Etwas ganz Neues, letzte Woche verkündet. Dann natürlich wichtigste Meldung wahrscheinlich der vergangenen Woche. Voraussichtlich werden Strafzölle auf chinesische Autos kommen, so diese nicht mehr abgewendet werden. Und außerdem ist in der vergangenen Woche der Automotive IT-Kongress gewesen. Für alle die nicht aus der IT- und Digitalisierungsbubble in unserer Community kommen. Im Prinzip kann man sagen, dass das große Branchentreffen, wenn es um die Digitalisierung der Automobilindustrie geht. Und da werde ich heute auch nochmal auf meine drei Takeaways schauen. Ja, ich hoffe, dass es trotzdem spannend für euch ist, aber natürlich geht es mir jetzt darum, dass ihr gleich im Büro aufschlagt. Viele hören uns ja doch auf dem Weg zur Arbeit und ihr einfach schon mal wisst, worüber ihr euch mit euren Kollegen austauschen könnt. Ja, fangen wir doch mal vorne an. Hyundai und Waymo schließen eine mehrjährige strategische Partnerschaft. Jetzt werdet ihr euch erinnern, vor zwei Wochen haben wir erst darüber gesprochen, dass Hyundai und General Motors ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben und da eben auch Kooperation in ganz vielen strategischen Bereichen von Produktion bis Entwicklung. Also man kann fast sagen, eigentlich alle Unternehmensbereiche stehen da irgendwo zur Diskussion, um gemeinsame Sache zu machen, um gemeinsame Projekte dort zu fahren. Das lotet man derzeit aus. Jetzt schießt Hyundai die nächste große Partnerschaft hinterher und zwar im Bereich autonomes Fahren. Waymo ist ja im Prinzip, wenn man so will, einer der globalen Marktführer, vielleicht sogar der globale Marktführer, wenn es ums Bereich autonomes Fahren geht. Und hier ist es jetzt eben so, dass Hyundai den vollelektrischen Ioniq 5 zur Verfügung stellt, um dort sozusagen Waymos Technologie, Waymo Driver ist die, in diese Fahrzeuge zu integrieren und dann perspektivisch auch der Flotte von Waymo One, Waymo One ist der geplante autonome Ride-Hailing-Dienst von Waymo, zur Verfügung zu stellen. Ja? Die Fahrzeuge, die werden in Hyundais Meta Plant America in Georgia gebaut, die übrigens extra oder nicht extra dafür, aber die deutlich früher in Betrieb genommen wird, als es eigentlich gedacht war. Also da muss man auch sagen, gibt Hyundai richtig Gas und nimmt da richtig Geschwindigkeit auf. Und jetzt eben diese Partnerschaft, ja, Technologie von Waymo in die Fahrzeuge von Hyundai. Dafür werden eben Ioniq 5 der Flotte von Waymos Ride-Hailing-Dienst zur Verfügung gestellt. So nochmal zusammengefasst. Und das Spannende daran ist jetzt, dass das im Prinzip der erste Deal ist, der auf Hyundais angekündigtem Autonomous Vehicle Foundry Business beruht. Zum Hintergrund, Hyundai hat erst Ende August im Prinzip nochmal so die nachgeschärfte Unternehmensstrategie, Unternehmensvision vorgestellt. Unter anderem, wie sehr man sich auf Elektromobilität, aber auch Hybride konzentrieren will, was da die Ziele sind, wie es im Bereich die Batterie aussieht, im Bereich natürlich auch Produktion und die Skalierung der Produktion, eben vor allem über dieses neue Werk jetzt da in Georgia. Aber dort hat man auch, finde ich, einen sehr spannenden Move, auch angekündigt, eben so eine autonomes Fahren, Auftragsfertigung, könnte man es vielleicht so im Großen und Ganzen nennen, aufzubauen. Das heißt, Hyundai wird im Prinzip Fahrzeuge herstellen, die in der Lage sind, SAE Level 4 oder auch höher zu implementieren und möchte diese Fahrzeuge eben im Rahmen solcher strategischen Partnerschaften Technologieunternehmen aus dem Bereich autonomes Fahren zur Verfügung stellen. Erhofft sich davon natürlich auch einen gewissen Technologietransfer, ein gewisses durch diese Integrationsarbeiten, Implementierungsarbeit natürlich einen gewissen Technologietransfer, ein deutlich schnelleres Verständnis beim Aufbau von autonomen Fahrfunktionen, vor allem wenn man an die Plattform denkt, die eben das möglich machen müssen, diese Technologien am Ende zu integrieren. Das ist das, was Hyundai sich erhofft. Auf der anderen Seite, Waymo bekommt natürlich, sozusagen, kann schon fast sagen, White Label im Prinzip eigentlich das Fahrzeug zur Verfügung gestellt, um auch damit zu arbeiten. Die ersten Tests sollen 2025 starten. Also, das ist ein sehr, sehr spannender Move, der sich, finde ich, einreiht. Jetzt auch, ich habe es schon angesprochen, in diese Partnerschaft mit General Motors einreiht in eine Reihe von Entscheidungen von Hyundai, die, das muss man so sagen, wirklich darauf abzielen, echt Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja, das ist genau das, was Yannick und ich vor 2 Wochen diskutiert haben. Man hat jetzt wirklich in der Branche verstanden, ohne Partnerschaften geht's nicht. Ja, wir haben in der Folge ja über viele Partnerschaften auch zwischen großen OEMs gesprochen, ja, auch zwischen Volkswagen und Rivian, was natürlich auch irgendwie doch als Win-Win-Situation bezeichnet werden muss. Und in dem Fall jetzt eben zwischen Autobauer und Technologieunternehmen, wo man ja immer so häufig gesagt hat, hat denn so ein Unternehmen wie Waymo eigentlich die Kompetenz, eigene Fahrzeuge zu bauen? Ja, wahrscheinlich nicht. Hat man sich dann auch irgendwann von verabschiedet. Auf der anderen Seite die Frage stellen, haben die klassischen Automobilhersteller wirklich die absolut reine Kompetenz im Bereich autonomes Fahren? Da wissen wir jetzt aber auch, dass in den letzten Monaten, Jahren Budgets dann auch so ein bisschen natürlich vom autonomen Fahren, was eine Zeit lang ja als der Gamechanger gesehen wurde und auch stark verfolgt wurde, dass diese Budgets eher in Richtung der Elektromobilität geflossen sind, um die wirklich zu forcieren, wo wir auch alle miteinander gut wissen, dass da noch eine ganze Menge Arbeit zu tun ist. Also ich halte es hier für einen sehr klugen Move von Hyundai zu sagen, okay, wir loten hier wirklich in alle Richtungen die Partnerschaften aus, die wir brauchen, um da wirklich Geschwindigkeit aufzunehmen. Was ich auch hier wieder interessant finde, ist einmal natürlich Waymo als US-Unternehmen, genauso die neue Metaplant America Factory in Georgia, dazu die Gespräche mit General Motors. Also Hyundai scheint sich ja auch offensichtlich gerade sehr, sehr stark auf dem US-Markt, auf den US-Markt zu fokussieren und dort mit den entsprechenden Playern auch zu arbeiten. Also spannend zu sehen, wo das hingeht, ob das vielleicht auch Schule macht, ja. Auch ja was wir in Bezug auf die deutsche Automobilindustrie immer so ein bisschen auch hier und da mal kritisiert haben, wenn es um die Einbindung anderer Player sozusagen in die ins Fahrzeug geht, sei es jetzt vom Infotainment, wo man sich auch irgendwie lange Zeit natürlich davor gescheut hat, so Dinge wie Android Automotive irgendwie im Fahrzeug zu integrieren, um einfach schnell ein Ökosystem, was die Nutzer kennen, zu integrieren. Andere Unternehmen haben da eine andere Strategie. Also ganz spannend zu sehen, dass hier Hyundai wirklich offensichtlich momentan richtig Zug drauf hat und in Bezug auf alle möglichen oder viele Technologien, viele Zukunftstechnologien, sei es die Elektromobilität, sei es das autonome Fahren, hier nach Partnerschaften sucht, große Partnerschaften, wichtige Partnerschaften, sucht, um da wirklich Geschwindigkeit aufzunehmen. Spannende Meldung. Also wie gesagt, da dürfte auch sicherlich noch was kommen, denn es ist, wie gesagt, die erste Partnerschaft, die auf diesem Autonomous Vehicle Foundry Business beruht. Wird da wirklich spannend zu sehen, was da noch kommt, wer da noch dazukommt, welche Partnerschaften da noch gesucht werden. Ich finde auf jeden Fall diesen Move, das Thema autonomes Fahren, was vielleicht ja doch ein bisschen schwierig geworden ist, das rein aus sich selbst zu entwickeln, dass man diesen Bereich wirklich so ein bisschen als ja fast schon als Auftragsfertigung sieht, um Technologieunternehmen zu sagen, passt auf, ihr habt hier eine Fahrzeugplattform, die darauf ausgelegt ist, diese Technologien integrieren zu können, und die stelle ich euch zur Verfügung und wir machen jetzt die Partnerschaft, eure Technologie zusammen mit unserer Fahrzeugplattform gleich ein autonomes Vehikel. Ja, finde ich eine spannende Angelegenheit.
Werbung.
Hallo, wir sind Anja und Julia von Produktion. Zusammen haben wir den Industriepodcast Industry Insights. In jeder Folge sprechen wir mit einer Persönlichkeit aus der Industrie. Wir diskutieren mit unseren Gästen über Technologietrends und alles, was die Unternehmen derzeit bewegt. Wir haben zum Beispiel schon mit Grob-CEO German Wankmiller über Elektromobilität und Fachkräftemangel gesprochen. Mit dem Trumpf-CEO Lasertechnik Hagen Ziemer haben wir über Trends in der Lasertechnik und Arbeitskultur diskutiert. Wenn Sie sich also für unterschiedliche Industriethemen interessieren, hören Sie bei uns rein und abonnieren Sie den Podcast. Industry Insights gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt weiter viel Spaß mit Pascal und Yannick bei Was mich bewegt.
Ja, schauen wir mal auf die zweite große Meldung der letzten Woche. Wahrscheinlich ja sogar die größte, die zentrale Meldung der letzten Zeit, die viel diskutierten Strafzölle auf chinesische Fahrzeuge. Ja, der Hintergrund ist klar, China schützt seine eigene Wirtschaft natürlich mit starkem Protektionismus. Gleichzeitig werden natürlich die eigenen Hersteller und die eigenen Marken auch stark subventioniert. Ich meine, wir haben das auch an vielen Stellen hier im Podcast schon besprochen. China nimmt eine unglaubliche Geschwindigkeit auf und macht das natürlich auch über starke politische, wirtschaftspolitische Mechanismen. Klar, deswegen war es natürlich auch, wir haben es an vielen Stellen schon gesagt, es ist immer so ein wenig Äpfel und Birnen vergleichen, wenn man im Prinzip so die chinesischen, auch vor allem E-Auto-Bemühungen mit den europäischen und deutschen vergleicht, aber im globalen Spiel sind das nun mal die Rahmenbedingungen, ja. Und jetzt hat sich eben die Europäische Union, hat sich darauf geeinigt, diese Strafzölle auch auf chinesische Fahrzeuge die nach Europa importiert werden, zu erheben, ja, und hat den Weg dort freigemacht. Man muss auch sagen, gegen das Votum von Deutschland, denn deutsche Unternehmen und auch die deutsche Politik war ganz klar gegen die Erhebung solcher Strafzölle. Warum war man natürlich dagegen? Weil man könnte ja jetzt ja schließlich auch sagen, naja, die chinesische Regierung, die verzerrt ja den globalen Wettbewerb, verzerrt sie ohnehin schon und im Prinzip große Hürden europäischen Automobilherstellern oder grundsätzlich westlichen Automobilherstellern beim Eintritt in den chinesischen Markt irgendwo zu erheben, große Hürden aufzubauen und gleichzeitig aber dann die eigenen Fahrzeuge möglichst billig sozusagen auf den Weltmarkt dann irgendwo zu bringen. Da fürchtet natürlich auch die Europäische Union einfach ganz klar einen Wettbewerbsnachteil. Ja, ein kleines Beispiel wird ja auch häufig genannt, so ein bisschen die Solarpanels von Solaranlagen, in denen Deutschland eine ganze Zeit sehr technologieführend war. Und am Ende dann aber auch von chinesischen Technologien da am Ende irgendwo überspült wurde. Aber die deutsche Wirtschaft und die deutsche Automobilindustrie fürchtet natürlich entsprechende Vergeltungsmaßnahmen Chinas auf diese Strafzölle. Denn China ist natürlich weiterhin der größte automobile Absatzmarkt für die großen deutschen Hersteller, ja, BMW, Volkswagen, Mercedes, ist klar, die lehnen diese Zölle eben ab. BMW-Chef Oliver Zipse hat zum Beispiel die Entscheidung ein fatales Signal für die europäische Autoindustrie genannt. Auch Ola Källenius, der Mercedes-Boss, hat diese Zölle als schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet, weil natürlich damit die Position der deutschen Automobilindustrie, der europäischen Automobilindustrie in diesem globalen Spiel irgendwo auch weiter geschwächt werden könnte. Also eigentlich das, was man damit vermeiden wollte, könnte jetzt im Prinzip so ein bisschen also zurückfeuern. Klar, das ist noch ein bisschen Spekulation. Man weiß noch nicht, wie China darauf tatsächlich reagieren wird. Aber klar, die Abhängigkeit von China und auch vom Markt China ist für deutsche Autobauer natürlich extrem groß. Und da ist man natürlich auch sehr anfällig dann für entsprechende Gegenmaßnahmen. Ne? Und klar, das Spannende ist jetzt, mal zu schauen, wie diese Zollaufschläge denn aussehen können. Die könnten zum Beispiel auch schon direkt ab November gelten und die vorgeschlagenen Zölle, und die richten sich da ein wenig daran, wie stark die entsprechenden Unternehmen, die entsprechenden chinesischen Unternehmen von der chinesischen Regierung auch irgendwo unterstützt werden. Reichen zum Beispiel von 7,8% Zollaufschlag für Autos von Tesla zum Beispiel, die aus China importiert werden, bis hin zu 35% zum Beispiel auf Fahrzeuge von SAIC. Aber, und das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger Punkt, es gilt eben auch für deutsche Fahrzeuge, die in China für den globalen Markt produziert werden. Also auf Fahrzeuge deutscher Autobauer wie BMW, Mercedes, Volkswagen und Co. kommen in Zukunft 21% Strafzoll, also Zollaufschlag, auf, wenn sie aus China nach Europa importiert werden. Also auch da natürlich heißt das, habe ich als OEM eine Strategie, die nicht local for local heißt, sondern die im Prinzip heißt lokal für die Welt sozusagen, gebaut aus China für den Weltmarkt, gebaut aus den USA für den Weltmarkt, aus Deutschland für den Weltmarkt. Viele OEMs haben natürlich auch entsprechende Produktionsstrategien. Heißt dann am Ende, dass selbst in Deutschland Fahrzeuge, die in China produziert werden und importiert werden, natürlich deutlich teurer werden. Also auch da fürchten deutsche Hersteller natürlich nochmal einen gewissen Wettbewerbsnachteil. Und um hier am Ende auch noch einmal VDA-Präsidentin Hildegard Müller zu zitieren, ein weiterer Schritt weg von globaler Zusammenarbeit. Also die Hoffnungen sind da, gerade was die deutsche Industrie angeht, noch groß, dass man vielleicht doch noch die ein oder andere Gespräche aufnehmen wird, dass man eventuell diese Strafzölle noch abwenden wird, indem man gemeinsam mit China zu einer gewissen Einigung kommt. Da könnte das natürlich jetzt auch ein gewisses Druckmittel sein für entsprechende Gespräche. Aber vermutlich werden diese Strafzölle kommen, und welche Auswirkungen das dann am Ende hat, vor allem auf die deutsche Automobilindustrie, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist und wenn auch die Reaktionen von China da sind. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Meldung, wahrscheinlich wirtschaftspolitisch eine der wichtigsten Meldungen der letzten Zeit. Ja, und ich habe es auch schon angekündigt, wenn ich mal auf mein drittes Thema schaue. Wir hatten in der vergangenen Woche unseren Automotive IT Kongress. Ich habe es schon gesagt, für die Digital-Community in der Autoindustrie sicherlich eins der wichtigsten Treffen des Jahres. Ich glaube, das kann man ganz bescheiden so sagen. Und ich habe mir überlegt, auch wenn wir vielleicht in unserer Zuhörerschaft hier im Podcast nicht alle knallhart aus dieser IT- und Digitalisierungs-Community kommen, möchte ich trotzdem aber mal meine wichtigsten Takeaways vom Kongress einfach mal mitnehmen, meine Top 3 Takeaways vom Kongress, weil natürlich trotzdem, auch wenn man da nicht aus diesen Fachbereichen kommt, natürlich trotzdem die Digitalisierung der Automobilindustrie ein wirklich wichtiges Thema ist, für das sicherlich sich auch viele interessieren, die nicht direkt aus der IT kommen. Was sind jetzt meine 3 Takeaways vom Automotive IT Kongress? Takeaway Nummer 1 ist die enge Verzahnung von Fachbereichen und IT. Wir haben zum Beispiel auf dem Kongress BMW CIO Alexander Buresch gehört, genauso wie Mercedes-Benz CIO Katrin Lehmann, gerade ganz frisch im Amt, nur erst wenige Monate. Und beide sind sich eigentlich in ihren IT-Strategien, die sie vorgestellt haben auf der Bühne, einig. Die IT muss nah ans Business rücken. ja, was heißt das denn jetzt und warum ist das so wichtig? Gut, auch da geht es natürlich am Endeffekt wieder um Geschwindigkeit, in dem Fall einfach um Geschwindigkeit bei der digitalen Transformation des Unternehmens, die digitale Transformation des Unternehmens selbst. Ich rede hier jetzt noch gar nicht über smarte Produkte, also über vernetzte Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge und Co., die natürlich auch alle inzwischen software-defined sind. Aber die Digitalisierung des Unternehmens ist am Ende auch ein Wettbewerbsfaktor in der Konkurrenz mit anderen Unternehmen. Denn digital aufgestellte Unternehmen sind in der Lage, natürlich ihre Daten besser zu nutzen, sind in der Lage, schneller Technologien einzusetzen, innovative Technologien einzusetzen, sind in der Lage, bessere Entscheidungen treffen zu können. Also da muss man ganz klar sagen, die Digitalisierung des Unternehmens ist ein Wettbewerbsfaktor. Es geht, wie so häufig zitiert, um Geschwindigkeit. Es geht um die Geschwindigkeit bei der Implementierung der Digitalisierung im Unternehmen, gerade bei riesigen Großkonzernen, natürlich keine einfache Sache. Auf der einen Seite, wenn wir es jetzt mal mit KMU vergleichen, sind natürlich die Mittel da und das Personal da. Auf der anderen Seite ist natürlich ein 100 Jahre altes Unternehmen mit Legacy-Systemen, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Das ist natürlich einfach was, das ist ganz, ganz furchtbar komplex und aufwendig, da Strukturen reinzubringen, da saubere Datenbasis. Das ist ja auch das große Ziel, die große Vision im Prinzip eines jeden IT-Chefs, einer jeden IT-Chefin in der Autoindustrie, natürlich so eine ganz einheitliche Datenbasis zu schaffen, auf der Grundlage man gute Entscheidungen treffen kann, automatisiert Entscheidungen treffen kann. Künstliche Intelligenz ist da natürlich auch ein Stichwort. Und da ist jetzt eben dieses Zusammenwachsen von Fachbereichen und IT ein ganz zentraler Punkt. Denn viele Jahre lang gab es diese Nähe zwischen diesen beiden Bereichen eigentlich nicht. Die IT waren eigentlich klassische Dienstleister im eigenen Haus. Dort ist eine Anforderung aufgeschlagen, die man abgearbeitet hat, abarbeiten musste, wie auch immer. Aber da gibt es in den letzten Jahren wirklich so diese Tendenz, dass die IT in der Digitalisierungsverantwortung im Unternehmen wirklich zu einem Enabler wird, wie man ja so immer so schön neudeutsch sagt, und auch eben nah an den Ideen des Fachbereichs ist. Also nur ein Beispiel, BMW-CIO Alexander Buresch sagt zum Beispiel, seine ITler, also sein Leitungskreis der ITler, die sitzen im Prinzip direkt in den Fachbereichen mit, in den Leitungskreisen, mit in den jeweiligen Vorstandsressorts, damit dort IT und Digitalisierung in jeder Entscheidung eigentlich mitdiskutiert wird und umgekehrt natürlich die IT-Abteilungen auch sofort wissen, okay, wie sind da wirklich die Anforderungen, was sind da die Bedürfnisse in den jeweiligen Fachbereichen, und dafür sitzt dann zum Beispiel der Verantwortliche für die IT in der Produktion und alles rund um das Thema Smart Factory sitzt dann natürlich im Produktionsressort mit in den entsprechenden Vorstandssitzungen und um da natürlich diese Themen auch wirklich eng zu diskutieren. Das ist tatsächlich, wenn man so will, aber was jetzt erstmal ganz logisch klingt, ein gewisser Paradigmenwechsel, aber wie gesagt, zwingend notwendig, um da einfach die Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja, mein zweiter Takeaway ist auch ganz klar, Catena X ist da. Zu Catena X hatten wir auch schon die ein oder andere Folge, offener Datenraum, eine Initiative, in dem viele Industrieunternehmen, mal primär aktuell in Deutschland, eben gemeinsame Datenbasis, gemeinsame Standards schaffen wollen, um eben auch, auch da wieder Geschwindigkeit aufzunehmen, Daten gemeinsam zu nutzen. Und auch dort haben wir auf der Bühne zum Beispiel einen Talk geführt mit Oliver Ganser von BMW und Vorstandsvorsitzender von Catena X, Sven Lorenz von Volkswagen und Julia Meyer von Mercedes-Benz, die auf der Bühne gemeinsam mit Yannick und mir in einem Talk so ein bisschen mit den Vorurteilen aufgeräumt haben. Denn ihre Message war eigentlich ganz klar, Catena X ist da, ja. Ich habe auch Richtung Anfang des Jahres auch so bei meinen IT-Trends, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, auch gesagt, naja, dieses Jahr könnte das Jahr von Catena X werden, aber von Catena X muss dann auch was kommen und muss dann auch Präsenz kommen. Diese Präsenz ist jetzt wirklich da. Die Unternehmen, die sich dort schon, sagen wir mal, sehr initial auch beteiligt haben, die sind wirklich voll committed. Das muss man ganz klar sagen. Das sieht man auch, einfach weil jetzt wirklich sichtbar ist, was Catena X leisten kann. Ja, die Beta-Phase ist jetzt abgeschlossen im Oktober. Catena X geht wirklich jetzt in den Serienbetrieb über, könnte man sagen. Die Prozesse zum Onboarding stehen, also im Prinzip alles steht. Und nur, um nur ein Beispiel zu nennen, das Stammdatenmanagement. Also dort, wo Geschäftspartnerdaten gesammelt werden. Also das sind dann im Prinzip eigentlich einfach Daten, wie stimmen die Adressen von jeweiligen Zulieferern und Zulieferbetrieben, ist da der Geschäftsführer noch der Geschäftsführer und so weiter. Diese Daten wurden in der Vergangenheit von sämtlichen Unternehmen der Branche unabhängig voneinander gepflegt. Sind aber Daten, die gar nicht irgendwie jetzt der große Datenschatz sind, wo man sagt, da haben wir den riesen Vorteil anderen gegenüber, sondern es sind Daten, die an allen Stellen unabhängig voneinander parallel gepflegt wurden, die aber im Großen und Ganzen öffentlich zugänglich sind. Warum also hier diesen Aufwand betreiben, dass alle sozusagen in der Branche diese Daten unabhängig voneinander pflegen? Also hier einer der größten Hebel, einer der simpelsten, einfachsten Anwendungsfälle von Catena X ist eben so ein Golden Record, also eine gemeinsame Datenbasis. Und das hat Sven Lorenz jetzt auf dem Kongress auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, der interne Aufwand sinkt um 40-50%. Ja? Und er sagt auch ganz klar, allein dafür hat sich der Einstieg gelohnt. Das ist auch das, womit Volkswagen sozusagen mit dem Use Case des Volkswagen in Catena X eingetreten und hat dann sozusagen Blut geleckt und sich jetzt noch stärker dazu committed, wird jetzt Catena X wirklich als Datenstandard im Unternehmen etablieren. Also da die ganz klare Message auch nochmal auf dem Kongress im gemeinsamen Talk von drei Vertretern der großen deutschen OEMs. Catena X ist da, Catena X ist live, die Anwendungsfälle da sind da, die Use Cases sind da, ja, auch andere Use Cases wie rund um den Batteriepass, also überall da, wo es natürlich auch darum geht, jetzt strenge Regularien in den nächsten Jahren umsetzen zu können, wo viele Unternehmen, sind wir mal ehrlich, nicht gut aufgestellt sind, um da in ein, zwei Jahren schon an dem Punkt zu sein, all das umzusetzen. Auch da ist Catena X da und hat Use Cases. Also das ist die ganz klare Message auf der Bühne. Catena X ist nun da und jetzt wird man eben sehen müssen, wie die Use Cases jetzt tatsächlich sich entwickeln. Und Stichwort Use Case ist auch mein dritter Takeaway. Grundsätzlich besprochen, was die Digitalisierung der Branche angeht. Die Use Cases sind da, die Technologien sind da und das haben wir auch gesehen bei unserer Award-Verleihung. Wir haben nämlich die Community abstimmen lassen in 5 Rubriken, die 5 besten eingereichten IT-Projekte von 5 die besten IT-Teams zu wählen vom Automotive IT Team Award und die haben wir auf dem Kongress, haben wir die gekürt. Erst eine Stunde, bevor wir die Awards übergeben haben, standen sozusagen die Ergebnisse aus der Community-Abstimmung fest. Wir hatten wieder viele, viele Einreichungen dieses Jahr und 5 haben am Ende gewonnen. Zum Beispiel in der Rubrik Business Impact hat das Thema Digital Twin as a Service von Mercedes-Benz, Netalight Systems und HPE gewonnen. In der Sieger in der Rubrik Cultures, Audi mit ihrer DigiCon 2024, eine Digitalkonferenz, 170 Sessions, 40.000 Teilnehmern, um im Prinzip der Belegschaft die Digitalisierung näher zu bringen. Ein voller Erfolg, dieses Projekt, und daher auch zu Recht gewonnen. In der Rubrik Smart Factory hat auch Audi gewonnen mit dem Konzeptaufbau für Industrial Computer Vision in der Rubrik Software Defined Vehicle, die Digital Solution für Car Multiverse Integration von Cariad und KL Engineer und Sieger in der Rubrik Supply Chain. Auch da schließt sich wieder der Kreis. Catena X, Plattform für Zuliefererbeziehungen, aufgebaut von Volkswagen gemeinsam mit MHP. Das sind die 5 Sieger. An dieser Stelle auch noch einmal Glückwunsch. Und was da natürlich immer so schön deutlich wird, ist, ich habe es gerade gesagt, man sieht, die Projekte sind da, die Leute brennen auch für ihre Projekte, die Teams brennen für ihre Projekte, die Use Cases sind da. Also daran scheitert es ganz sicherlich nicht, wenn wir auch häufig darüber diskutieren, dass vielleicht die europäische Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie momentan hier und da auch ihren Struggle hat. Wenn wir mal auf die Digitalisierung schauen, ich glaube, an Ideen mangelt es nicht. Das zeigen unsere Awards ganz deutlich. Außerdem haben wir auch noch ausgezeichnet die Top 3 IT-Dienstleister dieses Jahr, ausgehend von unserem Top 25 IT-Dienstleister Ranking, Accenture, Infosys und IBM. Auch da an der Stelle geht nochmal der Glückwunsch raus. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren meine Top 3 Themen. Heute war ich mal alleine, in der kommenden Woche hoffentlich wieder zu zweit. Dafür habe ich mir heute einfach mal ein paar wichtige Dinge rausgepickt, die in der vergangenen Woche wichtig waren. Ich hoffe, es war trotzdem spannend und ich hoffe, da waren trotzdem Inspirationen dabei für das ein oder andere Gespräch gleich im Büro. Ich habe es eingangs schon gesagt, direkt aus dem Auto aussteigen und mal diskutieren, wie das mit Hyundai und Waymo so aussieht und was man sich davon vielleicht abgucken kann. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne und natürlich auch erfolgreiche Arbeitswoche. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder und ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.